True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Als Adoptivkind in die Welt gelassen, schon früh straffällig mit Diebstahldelikten und Körperverletzungen, später kamen Vergewaltigungen und mehrere Morde dazu. Eine monatelange Flucht hielt später die Medien auf Trab, Deutschland hielt den Atem an. Heute bei True Crime Germany, Dieter zur Wehme. Moin Moin und hallo zur 108. Episode von True Crime Germany. Ich bin André und bei mir ist heute Lena.
Moin.
Chris kann diesmal leider nicht dabei sein. Seine Stimme hört ihr alternativ diese Woche wie immer im Devils and Demons Podcast oder ihr geduldet euch eben bis zur nächsten Folge True Crime Germany, wo er sicher wieder dabei sein wird. In der heutigen Episode behandeln wir einen berühmt-berüchtigten Kriminellen der jüngeren deutschen Geschichte, der Ende der 90er für, ja, muss wirklich sagen, großes Aufsehen gesorgte. Nämlich Dieter zur Wehme. Ein Name, dem viele vielleicht sicher noch was sagen werden in Deutschland, von euch da draußen. Und Lena, willst du einfach mal einsteigen, wer war eigentlich Dieter zur Wehme?
Ja, klar. Also, Dieter zur Wehme wurde am 2. Juli 1942 in Bochum geboren. Seine Mutter hatte eine Affäre, während ihr Mann im Krieg an der Front diente. Der leibliche Vater soll ein polnischer Zwangsarbeiter gewesen sein. Als der Ehemann nach seiner Rückkehr verstand, dass das Kind nicht sein eigenes war, gab er den Jungen in Bochum zur Adoption frei. Aufgenommen wurde Dieter vom Ehepaar Ferdinand und Wilhelmine zur Wehme aus Ottbergen im Weserbergland, heute ein Stadtteil von Höxter, wo er zunächst aufwuchs. Ferdinand zur Wehme war Oberzugführer bei der Reichsbahn. Manche Quellen führen ihn auch als Bankangestellten. Möglicherweise wechselte er seinen Beruf. Wilhelmine zur Wehme war Hausfrau. Als Dieter von einem Lehrer erfuhr, dass er ein Adoptivkind ist, riss er von zu Hause aus, weil er seine leiblichen Eltern finden wollte. Doch er wurde aufgegriffen und zu den zur Wehmes zurückgebracht. Infolgedessen soll Vater Ferdinand zu Hause mit strenger Hand regiert haben. Schläge und Stubenarrest gehörten zum Standard.
Doch die Adoptiveltern waren irgendwann überfordert. Auch weil der Junge immer wieder Aggressionen zeigte. Sie übergaben ihn an eine Erziehungseinrichtung. Doch aus der riss er ebenfalls immer wieder aus. Abgesehen davon wurde Dieter zur Wehme bereits im Alter von nur 12 Jahren kriminell auffällig. 1954 lockte er ein 15-jähriges Mädchen in ein Waldstück. Dort stellte er ihr ein Bein, schlug ihr mit der Faust auf den Kopf und forderte Geld von ihr. Im selben Jahr schlug er zudem einer 20-Jährigen mit einem Stock mehrfach auf den Kopf, stahl ihr Fahrrad und fuhr damit von Ottbergen ins über 100 Kilometer entfernte Hannover. Strafmündig war er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Doch das änderte sich schnell. Mit 17 Jahren überfiel er eine 20-jährige Büroangestellte und raubte sie aus. Ebenso überfiel er eine 50-jährige und forderte ihr Geld. Er kam zum ersten Mal in Untersuchungshaft und wurde wegen Diebstahls und schweren Raubes zu einer Jugendstrafe verurteilt.
Zur Wehme gelang es, aus der Jugendstrafanstalt zu fliehen. Fortan versteckte er sich monatelang in Erdhöhlen, Gartenlauben und leerstehenden Ferienhäusern. Später bewarb er sich als Freiwilliger bei der französischen Fremdenlegion in Metz, wurde aber abgelehnt. Seine Taten wurden zunehmend drastischer. 1965 bedrohte zur Wehme in Niederbachem bei Bad Godesberg eine Freundin mit einem Fleischermesser, weil sie ihn abgewiesen hatte. Er würgte und vergewaltigte die Frau. Den drastischen Tiefpunkt seiner kriminellen Laufbahn erreichte Zuweme im November 1972. Er brauchte dringend Geld, setzte sich eines Morgens auf sein Mofa, fuhr zum privaten Bungalow seines früheren Chefs, bei dem er jobbte, und klingelte. Dessen Frau öffnete die Tür und da sie Zuweme noch kannte, ließ sie ihn herein. Im Haus bedrohte er die Frau mit einem Messer, doch dann klingelte es erneut an der Tür und Zuweme trat die Flucht ohne Beute an.
Er fuhr mit seinem Mofa weiter nach Düren, zwischen Aachen und Köln. Sein Ziel war ein Immobilienbüro. In diesem war er bereits zwei Tage zuvor und wusste, dass mittags dort eine Mitarbeiterin alleine ist. Er betrat das Büro, führte mit ihr ein bisschen Smalltalk und ging erstmal wieder. Vorerst. Denn später kehrte er zurück, bedrohte sie mit einem Messer und forderte Geld. Er nahm ihren Geldbeutel an sich, doch die Frau schrie um Hilfe. Und um das zu unterbinden, stach er ihr mehrfach in den Hals und tötete sie damit.
Im Aachener Raum vergewaltigte Zuweme nach dem Mord noch eine Frau sowie ein 15-jähriges Mädchen, ehe er Ende Januar 1973 in der Eifel schließlich gefasst und verhaftet werden konnte. 1974 wurde Zuweme wegen Mordes sowie in Tatmehrheit wegen Sexual- und Raubstraftaten und Kfz-Diebstählen vom Landgericht Aachen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Gefängnis schien der Vergewaltiger und Mörder plötzlich zu reflektieren. Er zeigte sich von einer völlig anderen Seite, erledigte Routineaufgaben extrem ordentlich, fing sogar an, Französisch und Latein zu lernen und hielt sich mit Sport fit. Nach und nach wurden so über die Jahre seine Auflagen gelockert.
Allerdings war das alles wohl nur Fassade, wie später Mithäftlinge aus dieser Zeit berichten sollten. Wie schon in seiner Jugend wurde Zuweme wohl von einem auf den anderen Moment äußerst aggressiv und äußerte sich vulgär und abwertend gegenüber Frauen. Die Justiz wusste davon damals nichts und so bekam Zuweme ab 1988 regelmäßig Hafturlaub. Und es ging sogar noch einen Schritt weiter. Denn obwohl das Landgericht Kleve 1993 angab, dass die Haft wegen besonderer Schwere der Schuld weiter fortbestehe, kam Zuweme im Jahr 1995 dennoch in den offenen Vollzug.
Und dann fing Zuweme an zu jobben, in Fabriken am Band oder als Hilfskoch. Doch seine Therapeuten merkten immer wieder sein aggressives Verhalten an, was dazu führte, dass seine Freigänge zwischenzeitlich sogar pausiert wurden. Er selbst stellte hingegen immer wieder eigene Anträge auf Haftentlassung. Das zog sich alles weiterhin bis zum 2. Dezember 1998. An diesem Tag kehrte Zuweme von seinem 166. Freigang nicht zurück in die JVA Bielefeld-Senne. Es war sofort klar, er war geflohen. Und mit Flucht und sich versteckt halten hatte er ja schon sehr viel Erfahrung seit seiner Jugend. Was besonders absurd war, während seiner Hafturlaube in den Jahren zuvor durfte Zuweme sich sogar einen Reisepass beantragen und bekam diesen auch. Ein Schwerverbrecher auf der Flucht mit einem gültigen Ausweisdokument, nur einer von vielen Justizfehlern der damaligen Zeit.
Von diesem Reisepass machte er auch gleich Gebrauch. Er floh in die Niederlande. Dort brach er auf Campingplätzen in Wohnwägen ein, um darin zu übernachten. Auch nahm er sich Nahrung und klaute Wertgegenstände. So schaffte er es, sich bis ins Frühjahr 1999 unentdeckt zu bewegen und sich zu versorgen. Er wollte allerdings zurück nach Deutschland und stahl dafür ein Fahrrad. Von den Niederlanden aus führte seine Strecke ihn den Rhein entlang, über Köln und Bonn, bis nach Remagen im Landkreis Ahrweiler. Dort übernachtete er in einer sich im Umbau befindlichen Villa. Es war der 19. März 1999. Die Villa gehörte dem 71-jährigen Kurt S. Als dieser am Morgen in seine Villa kam, um die Renovierungsarbeiten aufzunehmen, entdeckte er Zuweme. Dieser zückte ein Messer, fesselte und knebelte Kurt S. und er stach den Rentner an Ort und Stelle und nahm sein Portemonnaie an sich.
Kurz darauf klingelte das Handy von Kurt S. Zu Weme nahm ab und hatte seine Frau, Maria S., am Telefon. Zu Weme sagte, ihrem Mann wäre etwas zugestoßen. Er würde persönlich bei ihr vorbeikommen und ihr alles erklären. Maria S. fiel auf die Lüge herein und gab ihre Adresse preis. Zu Weme nahm sein Fahrrad und fuhr zu der besagten Adresse in Remagen. Die 60-Jährige öffnete die Tür und bat ihn herein. Was zu Weme nicht ahnte, in der Wohnung warteten ebenso der 66-jährige Bruder Paul B. und dessen 59-jährige Frau Rita. Es kommt zum Konflikt und Maria S. und Ehepaar B. drohen damit, die Polizei zu rufen. Zu Weme reagierte wieder im Affekt, zückte sein Messer und stach auf die drei Personen ein. Maria S. und ihr Bruder Paul B. waren sofort tot. Rita B. überlebte zunächst, erlag aber später den schweren Verletzungen. In der Wohnung fand zu Weme 8.000 D-Mark, die er an sich nahm. Zudem stahl er das Auto von Ehepaar B., fuhr damit zum Bahnhof in Remagen und ließ den Wagen dort stehen.
Als die Polizei wenig später die Leichen fand, konnten zu Wemes Fingerabdrücke in der Villa sichergestellt werden. Die bundesweite Fahndung wurde sofort verschärft. Zehntausende Polizistinnen und Polizisten wurden dazu angehalten, nach dem zum Zeitpunkt 56-jährigen Serienmörder zu suchen. Doch zu Weme hielt die Justiz wochenlang auf Trab. Seine Flucht führte von Remagen über Bochum, Lindau, Dessau, Rostock, Frankfurt am Main, Hannover und Freiburg bis nach Cuxhaven. Sein Versteckspiel dauerte zu diesem Zeitpunkt bereits 261 Tage an.
Doch irgendwann ging sein erbeutetes Geld zur Neige. Er brauchte Nachschub. Und wie er sich das beschaffen konnte, wusste er ja. Er begann wieder mit Raubüberfällen. Zudem versuchte er am 21. Juli 1999 erneut ein 15-jähriges Mädchen zu vergewaltigen. Dank heftiger Gegenwehr konnte sie allerdings fliehen. Ein unfassbares Kapitel im Fall zu Weme ereignete sich zudem einen Monat zuvor. Am 27. Juni 1999. In der Sendung Kripo Live im MDR wurde im Fernsehen nach zu Weme gefahndet und Zeugen aufgerufen, sich zu melden. In der Sendung hieß es, zu Weme sei derzeit mit Wanderstock und einem Rucksack unterwegs. Infolge der Ausstrahlung meldete sich eine Kellnerin aus Heldrungen in Thüringen bei der Polizei und sagte, in ihrem Hotel sei ein Gast eingecheckt, der auf die Beschreibung in der Sendung passte.
Etwa 3 Stunden später traf die Polizei im Hotel ein. Die in Zivil gekleideten Beamten versuchten, sich Zutritt zum Zimmer zu verschaffen, in dem der von der Kellnerin besagte Gast untergekommen sei. Von innen wurde die Tür jedoch zugedrückt. Im Glauben, zu Weme wolle das Eindringen verhindern, schossen die Beamten 2-mal durch die Tür. Dann warteten sie ca. 30 Minuten, bis das Spezialeinsatzkommando eintraf, die letztendlich die Tür dann öffneten. Auf dem Boden lag ein toter Mann. Es war jedoch nicht Dieter zu Weme, sondern Friedhelm Beate, ein lokal bekannter Hobbywanderer.
Die Polizisten hatten kein Foto von zu Weme bei sich und konnten so die Kellnerin des Hotels nicht konkret fragen, wie der Mann, den sie für zu Weme hielt, eigentlich aussieht. Das Eindringen in das Hotelzimmer sowie die Schüsse fanden auf Basis einer Vermutung statt. Die Schüsse durch die Tür trafen Friedhelm Beate in Herz und Rippen. Gegen die Polizisten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Im Untersuchungsbericht gaben sie an, sie haben so gehandelt, weil sie hinter der Tür den Serienmörder zu Weme vermuteten. Die Schüsse aus den Waffen hätten sich zudem unbeabsichtigt gelöst, wie es im Abschlussbericht, in dem die Gutachten der damaligen Kriminaloberrätin Petra Sandles und des BKA zusammengefasst waren. Das Verfahren gegen die Beamten wurde eingestellt. Die Witwe von Friedhelm Beate ließ 10 Jahre nach dem Tod am Adenauer Weiher in Köln-Müngersdorf eine Bank zum Gedenken an den Verstorbenen aufstellen.
Ein weiteres Schauspiel ereignete sich Ende Juli 1999 in Bückeburg im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen, als sich Zoweme in einem Maisfeld versteckte. Ein Autofahrer erkannte ihn aufgrund des Fahndungsfotos in der Umgebung und rief die Polizei. Gegen 22 Uhr fuhr Zoweme dann mit seinem Fahrrad in das Maisfeld und rief dabei, Zitat, ihr kriegt mich doch nicht. Die Polizei durchkämmte das Maisfeld erfolglos und begann dann am Vormittag des Folgetages mit 50 Beamtinnen und Beamten die Umgebung abzusuchen. Doch Zoweme war erneut entkommen.
Am 20. Juli 1999 wurde Zoweme in einem Waldstück bei Seelze, Hannover, von einem Jäger erkannt, als dieser ihn nach dem Weg fragte. Der Jäger rief die Polizei. Diese traf allerdings nicht sofort ein, sondern erst am darauffolgenden Morgen. Zoweme war inzwischen natürlich längst weitergezogen. Die Polizei begründete die Verzögerung damit, dass Zoweme die Einsatzkräfte sonst bemerkt hätte. Weg war er trotzdem. In Fulda und in Dresden hingegen wurden zweimal Männer festgenommen, die Zoweme nur ähnlich sahen. Die grotesken Fälle häuften sich.
Am 19. August 1999 wurde ein Autofahrer in Greifswald im Landkreis Vorpommern auf den Gesuchten aufmerksam. Er hatte sein Bild zuvor in einem Fernsehbeitrag gesehen. Er rief die Polizei und zwei Beamte konnten den echten Dieter Zoweme dann tatsächlich in der Gützkower Straße festnehmen. Bei der Frage nach seinem Ausweis soll Zoweme einfach geantwortet haben, Zitat, ich bin der, den Sie suchen.
Im Juni 2000 fand vor dem Landgericht Koblenz der Prozess gegen Dieter Zoweme wegen vierfachen Mordes, schweren Raubes, Vergewaltigung, Nötigung und Freiheitsberaubung statt. Im Prozess sagte ein psychiatrischer Gutachter aus, er habe die Justiz bereits 1996 vor dem zu laschen Umgang mit Zoweme gewarnt. Bei einer Therapiesitzung in der JVA in Bielefeld soll er gedroht haben,
Zitat, sollte ich jemals wieder draußen in die Enge getrieben werden, vergewaltige ich eine Frau.
Dieter Zoweme wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung verurteilt. Inhaftiert ist er in der JVA Bochum.
In Haft bekam er zahlreiche Liebesbriefe und Heiratsanträge. Klingt absurd, aber ist nichts Ungewöhnliches. Das passiert in zahlreichen Kriminalfällen, hatten wir auch bereits hier in einem ein oder anderen Podcast. Am 15. Februar 2001 heiratete Zoweme eine Kellnerin aus Berlin-Spandau. Gegenüber der Bild sagte diese damals, dass es an Zoweme wirklich gute Seiten gäbe, die nur keiner kennen würde. Einige Jahre später starb die Frau. Zoweme ist heute Witwer. Und das soll es für heute gewesen sein. Der Fall ist wirklich unglaublich und ich kann mich echt noch gut daran erinnern. Das liegt vor allem daran, dass ich selbst aus dem Ahrtal stamme, also da, wo Remagen liegt. Ich kenne Remagen gut, war da als in der Jugend früher oft, hatte da Freunde, ich habe da sogar mal gearbeitet für 2 Jahre. Also es ist wirklich direkt um die Ecke und dass das eben direkt so im nahen Umfeld damals passierte, eben, dass dieser Mord an den Rentnern mit der Villa. Das weiß ich auch heute noch und es hat damals natürlich alle schockiert bei uns im Umfeld, weil ja, natürlich hat man viel Zeitung gelesen und so weiter und Verbrechen passieren jeden Tag, aber dass eben sowas Grausames auch in so einer, ja, einfach mal 4 Menschen ermordet auf einen Schlag, das passiert zum Glück nicht alltäglich und ich weiß auch genau, dass es damals wirklich für wirklich Angst gesorgt hat und für Aufruhr bei uns im Kreis. Und Zoweme war ja auch in Hannover unterwegs, das ist ja deine Heimat quasi. Hast du da auch was damals mitbekommen, Lena?
Ja, das habe ich. Und ich muss auch sagen, als wir uns dazu entschieden haben, den Fall Dieter Zoweme durchzunehmen, wurde mir halt sofort anders. Ich hatte so ein ganz komisch flaues Bauchgefühl, weil dieser Name nie verschwunden ist. Es war so, der war ja im Zeitraum Juli 99 im Raum Hannover, Seelze. Und Dedensen. Und Dedensen ist das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und er wurde da gesichtet auch explizit. Und das ging auch durch die Nachrichten. Natürlich auch gerade durch die Lokalpresse. Meine Mama und ich waren zu der Zeit aber im Urlaub in Griechenland. Ich glaube auf Kos oder Korfu. Und dann hat meine Mutter das über die Medien eben erfahren, dass da ein Mörder frei rumläuft, dort, wo ich eben zur Schule gehe, wo ich alleine zur Schule gehe und in meinen Sportverein und so und halt auch alles natürlich, ich war 8 Jahre alt damals, alles natürlich auch alleine unternommen habe mit Freunden. Hm. Und es war ein unglaublich komisches Gefühl, weil als 8-Jährige verstehst du das noch nicht, was das bedeutet, und gleichzeitig verstehst du sehr gut, was das bedeutet, wenn dir deine Mutter sagt, da läuft gerade ein ganz, ganz schlimmer Verbrecher durch unsere Heimat. Und sie meinte zu mir, sie ist sehr, sehr froh, dass sie gerade jetzt nicht mit mir da ist, weil sie hätte unglaublich viel Angst, mich vor die Tür zu lassen. Und diese Angst habe ich total gespürt und ich habe die immer mit mir getragen, auch noch danach, als schon bekannt war, dass er längst geflohen ist und schon in einem anderen Bundesland. Aber das ist immer irgendwie so ein bisschen mitgeschwungen. Und auch heute, wenn ich den Namen höre, habe ich sofort, ich weiß, wo ich stand, als mir meine Mutter diese Infos gegeben hat. Ich kann mich an die Aussicht erinnern, ich kann mich an die Fliesen im Hotel erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein Glas mit Meerwasser vor mir hatte, weil ich wissen wollte, wie schnell sich das Salz unten absetzt. Ich kann mich an dieses Szenario so genau erinnern, das ist krass. Das ist einfach krass.
Ja, das ist Wahnsinn. Das glaube ich gerne. Ja, das sowas prägt einfach sehr. Also ich kann mich jetzt nicht mehr ganz detailliert erinnern. Ich war auf jeden Fall nicht im Urlaub. Also wir waren schon da. Ich war natürlich halt nicht in Remagen per se. Habe ich nicht gelebt. Ne? Das ist immer noch ein Stück weg. Sagen wir mal 14 Kilometer oder so. Aber es ist halt direkt nah dran. Trotzdem ist es im Kreis gewesen.
Ja.
Aber klar, natürlich, wie gesagt, wenn man auch natürlich jetzt direkt in dem Dorf ist, wo man wirklich aufwächst und wo die Schule ist und so weiter, das ist noch mal eine Spur drüber. Das kann ich gut nachvollziehen, ja.
Ja. Ich glaube, es war so ein, du realisierst, dass da wirklich eine Gefahr ist in einem Umfeld, was für dich nie gefährlich war. So, du kennst die Wege auswendig zu deinen besten Freunden, in die Schule, zum Sportverein, in die Musikschule. Ich konnte es alles alleine ablaufen. Und auf einmal war das so, da könnte jemand sein, der dir wehtut. Und das war einfach, das war surreal. Und das sitzt bis heute tief in mir drin.
Ja, das glaube ich gerne und dürfte jedem so gehen, der das mal erlebt hat, dass irgendwie ein schlimmes Verbrechen vor der eigenen Haustür quasi passiert ist oder eben eine ähnliche Situation. Das macht einfach mulmig, weil man, ja, wie gesagt, man liest jeden Tag über schlimme Nachrichten und Verbrechen, aber wenn es wirklich eben im eigenen Kosmos passiert und dann auch, wenn es auch ein kleines Dorf ist eben, ne, nicht in einer Großstadt auch, wo Millionen Leute leben, sondern es eben im kleinen Rahmen ist, dann merkt man erst, wie schnell sowas nahegehen kann oder es gefährlich nahe kommen kann, sowas. Ja.
Ja, und was ein Name allein auslösen kann, unterschätzt man auch total.
Ja,
und wenn man
definitiv.
Dann überlegt, dass der Frauen was angetan hat, die überlebt haben, kann man sich im Prinzip kaum vorstellen, was die durchmachen, wenn die allein diesen Namen hören.
Absolut, absolut. Und ich denke, vielen von unseren Hörerinnen und Hörern da draußen wird es vielleicht ähnlich gehen, weil, wie gesagt, der Fall ja doch sehr medial war und vor allem eben, er war eben sehr viel unterwegs. Ne? Es hat sehr viele Räume betroffen, sehr viele Städte in Deutschland. Von daher werden sicherlich viele noch diesen Namen eben kennen und vielleicht eben auch damals schon irgendwo in der Nähe gelebt haben, wo er unterwegs war. Ja, ein Wahnsinnsfall. Und ja, wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war der Fall Dieter zur Wehme. Und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Die nächste Folge True Crime Germany erscheint dann am 24. März. Dann auch sicher wieder mit Chris. Und bis dahin, bleibt sicher. Tschüss.
Ciao.